Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Ich lese uns jetzt zur Predigt noch den Predigttext. Der ist einmal aus dem Neuen Testament, Matthäus 7, Vers 13 und 14. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Und aus dem Alten Testament, Psalm 118, Verse 19 bis 21. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört. Und wurdest mein Heil.
Danke, Sebastian. Ich freue mich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich finde, wir haben jetzt echt schon an einigen Orten Gottesdienst gefeiert. Und heute ist hier das erste Mal. Und ich kann euch sagen, wenn man hier mitarbeitet und dass jeder neue Raum. Ich kann euch sagen, so diese Raumwechsel, die bringen auch echt immer ein bisschen Aufwand mit sich. Und deswegen lasst uns doch mal allen Mitarbeitern, die heute Morgen schon Gas gegeben haben, mal einen Applaus geben. Weil die extra geschwitzt haben. Ja, neuer Raum, da muss man erstmal, ist gar nicht so leicht, ist immer alles neu, muss man erstmal so reinkommen und so. Vielen Dank, was ihr hier auf die Beine stellt. Ich habe einen Predigttext euch mitgebracht, Sebastian hat ihn eben vorgelesen. Ich hatte einfach mal wieder richtig Lust mit euch, einfach mal einen einzigen Text anzuschauen. Die letzten drei Sonntage, da waren wir eher so thematisch unterwegs, ging immer so in Richtung, hey, gesunde Theologie für das Leben als Christ, das konnte man so als Überschrift nehmen. Und wir haben uns ziemlich viele verschiedene Bibeltexte angeschaut, vor zwei Wochen richtig viele Bibeltexte angeschaut. Und jetzt heute mal so ein bisschen die andere Seite. Zwei Verse, dafür intensiv und so richtig knackig. Okay, seid ihr dabei? Zwei Verse aus dem Neuen Testament. Jesus sagt das in dem Kontext der Bergpredigt. Ja, beginnt in Matthäus Kapitel 5. Jesus geht auf den Berg mit all seinen Jüngern, viele Zuschauer. Und dort hält Jesus sowas wie so eine Königsantrittsrede. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn ein König ein Land erobert, oder dann hält er auch so eine Rede und macht erstmal so eine Ansage. Leute, wenn ihr in meinem Reich unterwegs seid, dann läuft das so und so ab. So funktioniert das Leben unter meiner Herrschaft. So funktioniert das Leben in meinem Reich. Und die Bergpredigt im Matthäusevangelium, das ist so eine Antrittsrede dieses neuen Königs Jesus, der erstmal so eine Richtung sagt, Leute, so läuft das. Und wenn man sich so die Predigt anschaut, dann kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht mehr raus, weil das, was Jesus so sagt, das ist echt ungewöhnlich. Ja, ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, ob du das schon mal gelesen hast. Das liest man so und denkt sich, ey Jesus, das ist echt richtig crazy, was du so sagst. Das ist echt mitunter vielleicht sogar richtig durchgeknallt. Und das, was du sagst, Jesus, das ist so richtig überhaupt kein Mainstream. Ja, also die Ansagen, die Jesus sagt, das ist sowas von wenig Mainstream. Das entspricht auch manchmal so wenig unserer Logik, was Jesus sagt, sondern es ist halt eben seine Herrschaft. Es ist Gottes Logik, die er darstellt, ja, was er so in der Bergpredigt. Es ist wirklich ungewöhnlich, völlig anders, als du und ich normalerweise ticken würden, was Jesus da sagt. Ja. Also zum Beispiel Thema Umgang mit Geld, da sagt er auch was zu. Und Jesus ist ja nicht so, dass er irgendwie sagt, hey, es ist gut, wenn du mal spendest. Das sagt das Rote Kreuz ja auch. Ne? Spende zu Weihnachten ein bisschen mehr und so und ein bisschen großzügig sein oder so. Sondern Jesus sagt einfach, weißt du was? Ich sag dir jetzt mal was zu deinem Besitz. Das gehört gar nicht dir. Du bist nur Verwalter, sondern eigentlich gehört das alles mir und ich schenke es dir. Also ganz anders, als wir uns das vielleicht denken würden. Das ist so anders. Und wenn Jesus jetzt hier über diese beiden Wege spricht, und lass uns nochmal lesen, diese Verse. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. So, also Jesus spricht hier jetzt von und sagt sozusagen, Leute, es gibt einen Mainstream-Weg. Und das ist der breite Weg, auf dem die allermeisten Menschen auf dieser Erde laufen. Das ist der Mainstream-Weg, der breite Weg. Und der führt aber nicht ins gute Leben, sondern ins verderben. Aber dann gibt es den guten Weg, den Weg des guten Lebens, und das ist der enge Weg. Der enge Weg, der schmale Weg. Und wenn du diesen Weg lebst, dann hast du eine richtig gute Perspektive auf ewiges Leben und auf ein gutes Leben hier. Und jetzt, Achtung, erstes Missverständnis. Viele, die lesen diesen Text und die sind sofort im Himmel. Die lesen diesen Text, denken, oh, die schweben sofort in Wolke 7, denken sofort an die Ewigkeit. Ja, gibt es auch in der Theologie sozusagen so eine, so, das ist so, wenn man alles so eschatologisch auslegt, würden wir Theologen dazu sagen. Wenn man immer alles nur vom Ende her betrachtet. Jesus geht es um das Leben auch im Hier und Jetzt. Es geht nicht nur um die Ewigkeit, was dann manche sofort damit verbinden. Es geht um das Leben im Hier und Jetzt. Was freilich natürlich irgendein Ziel hat, aber es geht um das Leben hier und jetzt. So, und wenn ich über das Leben hier und jetzt rede, dann glaube ich, dass wir uns ja alle so, könnt jetzt hier nur Umfrage machen, aber wir wünschen uns ja im Prinzip alle so ähnliche Dinge. Wir alle wünschen uns ein erfülltes Leben. Wir wünschen uns, dass die Dinge irgendwie gut kommen, dass wir in Frieden leben, dass wir es gut haben. So. Und Jesus geht der Frage nach und fragt, ja, und wie finde ich jetzt dieses Leben? So. Ja, zum Beispiel, wir wünschen uns doch alle haltende Beziehungen. Also kann mir ja keiner von euch erzählen, dass er es voll feiert, so die Vorstellung, so sein Leben lang immer in wechselnden Partnerschaft zu leben. So immer mal so zwei Jahre, nochmal wieder vier Jahre, dann wieder. Das kann mir ja niemand verklickern und sagen, ja, das finde ich richtig gut. Das tut uns nicht gut, das tut unserer Seele nicht gut. Wir wünschen uns von dem, wie wir sind als Menschen, Beständigkeit. Wir wünschen uns innige Vertrauensbeziehungen. Und das ist das, was wir uns wünschen. Aber die Frage ist so, wie komme ich dahin? Und die Menschen beantworten genau diese Frage, wie schaffe ich das jetzt, dieses gute Leben, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen? Da gibt es irgendwie unterschiedliche Wege. Und Jesus sagt, es gibt unterschiedliche Wege, aber es gibt meinen Weg. Und das ist der schmale Weg. Und den möchte ich dir zeigen. Den möchte ich dir zeigen. Also es gibt den Mainstream-Weg, den normalen Weg, und dann gibt es den schmalen Weg, meinen Weg. So, was ist zum Beispiel das Normale? Was ist so ein normaler Weg? Also normaler Weg in unserer Gesellschaft ist zum Beispiel Schulden machen. So, Schulden machen. Ist irgendwie ganz normal. Ich kaufe heute, morgen zahle ich. Ja, das, was ich da sehe im Schaufenster oder im Internet, das brauche ich ja jetzt. Also kaufe ich es jetzt und morgen zahle ich. Schulden machen. Ist irgendwie der normale Weg. So. Aber ist es auch ein guter Weg zu leben? Was ist noch normal? Thema Beziehungen. Ich habe den Eindruck, es gibt schon so eine Normalität. Da hat mir jetzt neulich vor die Tage erst wieder jemand, Handballkollege, Student gesagt, boah, irgendwie, das ist so normal, wie bei uns die Beziehungen gewechselt werden. Die Partner, die werden gewechselt wie Unterhosen. Völlig normal. Völlig normal. Ich habe mal nochmal geschaut, die Scheidungsrate in Deutschland lag 2022 bei 35%. Ist tatsächlich seit 2018 nie mehr so niedrig gewesen. Aber immerhin, ne, sind es auf 3 Eheschließungen immer noch eine Scheidung. So. Also es ist irgendwie normal. So, und vielleicht denkst du, neulich sagte zum Beispiel jemand zu mir, den ich sehr schätze, sagte zu mir, erwachsener Mann, lange verheiratet, sagte zu mir, ja, klar, das ist schon doof, wenn Ehen auseinanderbrechen, aber nach 20 Jahren, also Philipp, man muss den Leuten auch irgendwie zugestehen, dass man sich verändert, dass man irgendwie unterschiedliche Wege eint, dass man nicht mehr so ist wie am Anfang. Das ist doch irgendwie normal. Ich war völlig verdutzt. Ich sag, ja, ich, also verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich bin wirklich keiner von den Pastoren oder Theologen, die sagen, das darf unter keinen Umständen und du gehst sofort ins Fegefeuer. Das geht überhaupt nicht, wenn Beziehungen zerbrechen. So tick ich gar nicht. Also ist leider Gottes gibt es gute Gründe, warum Beziehungen zerbrechen, warum sogar Ehen geschieden werden oder manchmal auch geschieden werden müssen. Das gibt es leider. Jesus hat das mal in dem Kontext von der Hartherzigkeit des Menschen gesprochen. Hat gesagt, ja, blöd, es ist so. Ich freue mich nicht darüber, aber das gibt es leider. Und wisst ihr, was der Grund ist? Dass unser Herz verhärtet ist. Also das gibt es. Und ich bin der Letzte, der da irgendwie richten will oder hart sein will oder sagen, unter jenen Umständen, das darf überhaupt nicht passieren oder so. Nein, ich glaube an Wiederherstellung, ich glaube an Vergebung so. Aber normal darf das doch nicht werden, oder? Dass man das so auf die leichte Schulter nimmt. Was ist noch normal in unserer Zeit? Vielleicht so eine Unverbindlichkeit ist auch irgendwie normal, oder? Ich weiß nicht, in was für Verein oder Clubs oder so du unterwegs bist. Also es gibt ja schon so einen Trend, so ey, einfach bis zur letzten Minute sich immer alle Möglichkeiten offen halten, sich irgendwie 2 Minuten vor einer Veranstaltung, vor einem Treffen noch schnell eine WhatsApp schreiben oder sowas. In der Annahme, es guckt ja sowieso immer jeder auf sein Handy. Ist irgendwie normal, so Unverbindlichkeit zu haben. Aber ist das auch gut so? Der breite Weg, Mainstream-Weg, was ist da noch normal? Über andere Menschen zu lästern. Völlig normal. Ich finde es immer wieder krass. So, ich und mein Verein und Kollegen oder Feuerwehr, ey, wie da abgelästert werden kann über andere Menschen. Unglaublich. Es ist völlig normal. Es hinterfragt gar kein anderer Mensch. Aber ist es auch gut so? Der breite Weg. Der schmale Weg ist so der Weg des Überraschens. Das, ja, das macht doch sonst niemand so. Das ist der Weg, wo man mal schief angeguckt wird. Also der Kontext der Bergpredigt. Jesus sagt, ich zeige euch mal jetzt, wie ich ticke. Ich zeige euch, wie das Leben in meinem Reich abläuft. Und wenn du die Bergpredigt kennst, dann startet er immer wieder so Sätze wie, hey, du hast gehört, so und so läuft es ab. Also das ist der normale Weg, aber jetzt zeige ich dir mal, wie das Leben funktioniert. Geben ist besser als nehmen. Vergeben ist besser als zurückschlagen. So, das ist besser. Und jetzt merke ich als Christ, dass das überhaupt gar nicht leicht ist, diesen engen Weg, diesen schmalen Weg zu leben mit diesem Jesus. Das ist manchmal richtig schwer. Ich hatte gestern ein Handballspiel und das war echt so richtig, boah, richtiger Scheißgegner. Also, ich habe mich echt geärgert. Der eine Typ, der hat mich echt böse gefault und so. Und dann der andere Typ hat eine mega Schwalbe gemacht, weil ich den nur angepustet habe und so. Kennt ja mein blaues Auge, ne? Das ist auch vom Handball und so. Das habe ich nicht wundert. Und dann bin ich echt nach dem Spiel in die Kabine gegangen zu meinen Jungs, habe gesagt, ey Männer, ganz ehrlich, ich bete jetzt um Vergebung und dann gehe ich da raus und dann dresche ich dem eine rein, hey. Habe ich gesagt. Ja, ich war echt sauer so. ja, passiert mir auch. So. Also, der schmale Weg und der breite Weg. Jetzt spricht Jesus da ja noch von einem engen Tor. Da habe ich gedacht, ey Mann, vielleicht, wenn du das so liest, dass du dir auch denkst, oh nee, muss das wirklich so eng sein? Das ist doch, die Christen, die sind doch eh immer alles so eng. Da ist doch eh immer alles so eng. Und jetzt sagt Jesus das auch noch. Muss das wirklich so sein? Niemand von uns will doch engstirnig genannt werden, oder? Mal Hände hoch, wer hat gerne das Label, boah, der Marcel, das ist so ein Engstirniger. Wenn das jemand über mich sagen würde, ey, ich würde im Achteck tanzen. Dieses Label, das will ja niemand tragen. So. Und irgendwie ist es ja auch so gesund, weil mit Engstirnigkeit, da verbindet man so als Christ vielleicht schnell die Pharisäer, bei denen es nur um Regeleinhaltung ging und sowas. Aber trotzdem, das Christentum hat eine enge Seite. Und Jesus sagt es hier ganz deutlich. Das Christentum ist in einer gewisser Weise engstirnig. Und als Christ tut man sich gut an, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, in gewisser Weise muss ich engstirnig in meinem Leben unterwegs sein, wenn ich mit Jesus mein Leben leben will. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann begreifen wir, dass wir das in vielen anderen Lebensbereichen auch so handhaben. Stell dir vor, du willst ein richtig guter Arzt werden, richtig gute Ärztin werden. Was machst du? Du würdest jahrelang fokussiert studieren. Du würdest dich konzentrieren, du würdest vollen Einsatz geben. Du wärst richtig engstirnig, was deine Lebensführung angeht. Warum? Weil du ein Ziel am Ende des Tages hast. Oder wenn du ein bekannter Musiker werden willst. Du würdest 6 bis 8 Stunden am Tag dir deine Finger auf der Geige blutig spielen. Du wärst richtig engstirnig unterwegs. Du wärst fokussiert, weil du ein Ziel hast. Ja? Oder wenn du ein dickes Business aufbauen willst. Du wärst richtig fokussiert unterwegs. Aber im geistlichen Bereich, da habe ich manchmal den Eindruck, da ist das irgendwie nicht so klar. Da wünschen wir uns irgendwie die Weite und die Breite. Da will keiner irgendwie eng sein. Aber Jesus sagt, doch, es gibt eine Enge und es gibt auch nur 2 Wege. Es gibt nur 2 Wege. Du kannst nicht auf dem Zaun sitzen. Du kannst nicht irgendwie, es gibt keine feine Linie dazwischen. Es gibt 2 Wege. Es gibt schwarz und weiß. Es gibt keine Neutralität in geistlichen Fragen. Entweder du bist dabei oder du bist da nicht dabei. Und diese Aussage von Jesus, die trifft immer wieder auf krassen Widerstand. In den letzten 100 bis 170 Jahren gab es Theologen, so Ludwig Feuerbach zum Beispiel oder so, die genau das kritisiert haben, gesagt, das kann doch nicht sein. Also, es kann doch nicht sein, dass da jemand auftritt und sagt, es gibt nur einen Weg ins ewige Leben, es gibt nur einen Weg, Gott kennenzulernen. Das ist doch viel zu eng. Heute spricht man davon von so einem religiösen Relativismus. Das gesagt wird, muss ich erst vorstellen, Gott sitzt auf dem Berg und die Menschen wollen Gott erreichen. Aber das Christentum ist nur ein Weg auf dem Berg. Es gibt auch noch andere Religionen und die alle haben irgendwie was Richtiges. So. Das ist alles schon irgendwie, jeder hat so was Richtiges verstanden. Kennst du so Aussagen? Okay, richtig viele, die genauso ticken. So. Man will sich da nicht positionieren. Aber als Christen stehen wir da richtig doof da. Wir haben eigentlich gar keine Wahl. Weil unter allen großen Religionsgründern Jesus, unser Jesus, dummerweise der Einzige war, der es von sich behauptet hat, dass er Gott ist. Hat Konfuzius nicht gesagt, das hat Buddha nicht gesagt, das hat Mohammed nicht gesagt. Es war Jesus, der irgendwie diesen Anspruch für sich begründet hat. Diese Enge. Und wie gesagt, wir akzeptieren das eigentlich in vielen Lebensbereichen. Stell mal vor, jemand kommt zu dir und sagt, ist ja schön, dass du glaubst, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Aber in meiner Welt ist 2 plus 2 gleich 5. Ja, du würdest sagen, ja, das ist zwar schön, dass du das glaubst, aber ey, das geht so ziemlich an der Lebensrealität vorbei. Du bist irgendwie ein Spinner, wenn du das glaubst, oder? Also es gibt diese Enge in vielen Lebensbereichen und Jesus beansprucht da das auch für sich. Zwei Wege, breiter und schmaler Weg. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und zwar das Bild vom breiten und schmalen Weg. Es gibt eine kleine Geschichte dazu. Mein Leben lang bin ich schon des Öfteren im Jahr in einer Hütte in der Ostschweiz. Und da gibt es eine Treppe, wenn man von den Kinderräumen und von den Schlafräumen runtergeht ins Erdgeschoss. Und da hing dieses Bild auf großes DIN A3, als großes DIN A3 Bild. Okay? Ich habe das leider nicht mit. Ich habe es irgendwann mal abgehangen, weil ich es ziemlich, genau, sage ich euch gleich. So, und als kleiner Junge lief ich hunderte Male in meinem Leben an diesem Bild vorbei. Und das Schöne als Kind ist, dass es da so richtig viel zu entdecken gibt bei diesem Bild. Gell? Boah, da kann man wirklich stundenlang vor sitzen bleiben und sich das in aller Schärfe anschauen und die Bibelverse und alles, was dabei steht. Dieses Bild, kommt von dieser netten Dame. Es ist im baden-württembergischen Pietismus entstanden, sagt man. Da hat sie das entworfen, wurde dann weiterentwickelt, hat wirklich internationale Bekanntheit erlangt. Es gibt auch moderne Auflagen davon. Mich würde mal interessieren, wer kennt von euch das Bild? Ah, wow! Wow, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Ja, also es ist ein sehr bekanntes Bild, irgendwie um die 1850 Jahre rum entstanden. So. Es ist ein sehr bekanntes Bild, was ganz, ganz viele Menschen das Denken geprägt hat, wie Jesus diesen Text doch gemeint haben muss. Ja, so. Ich saß da als Kind vor und fand das auf der einen Seite voll faszinierend, ich fand das voll interessant, aber ich fand das auch echt, mir ist echt auch mulmig geworden, wenn ich das so angeschaut habe als Kind. Ich habe da richtig dieses Bild war unter anderem der Grund, warum ich Theologie studiert habe, weil ich es verstehen wollte, weil ich auch meinen mulmigen Gefühlen auf den Grund gehen wollte. Ja? Und wenn man sich das Bild so anschaut, dann sieht man, boah, das ist irgendwie so richtig dualistisch, sagt man. So, ja, es ist so, hier ist so der breite Weg und dann ist ganz klar, wer auf dem breiten Weg läuft, der geht irgendwie in Puff, der feiert Partys, da ist sowieso Krieg und Alkohol und sowas. Und der gute Weg, das ist der Weg der Kirche, der Keuschheit, des Almosengebens, da gibt es auch Anfechtung, da ist auch der Teufel, ne, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und so, aber das ist so die friedliche Welt, der gute Weg, so, ne, der ins ewige Leben führt. So, das ist das. Dieses Bild haben viele Menschen im Kopf, wenn sie diese Bibelverse von Jesus hören. So. Ich habe dann Theologie studiert, mir viele Gedanken darüber gemacht, versucht, meinen Gefühlen auf den Grund zu gehen und muss jetzt heute sagen, dass ich richtig vieles an dem Bild hilfreich finde. Aber ich würde es nie sagen, dass genau das ist das, was Jesus damit gemeint hat. So, wir gucken uns das jetzt mal an und ich will euch mal versuchen, auf eine kleine Reise mitzunehmen. Wie kann man das denn noch verstehen, was Jesus da gemeint hat? So, also, was mich zum Beispiel immer richtig krass an dem Bild gestört hat, ist, dass ganz viel vom schmalen Weg und vom breiten Weg an Ethik festgemacht wird. Es wird ganz viel an Verhalten festgemacht, an Ethik, ne? Und das, ich meine, das ist auch der Zeit geschuldet, so an den gewissen Lästereien der Zeit. Alkohol, Sex, so Geiz. So, das war so die Zeit. Und daran wurde dann festgemacht, ob du auf dem breiten Weg bist oder auf dem schmalen Weg. Aber bei mir als Junge kam dann fragen, ja, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich war 16 oder 14 und ich hatte Jesus lieb. Und da habe ich mich gefragt, ja, und was mache ich denn aber jetzt, wenn ich irgendwie ein Bier trinke nach dem Handballtraining oder mal zwei oder, boah, dann hatte ich eine Freundin und die hat das irgendwie manches anders verstanden als ich und ich habe gemerkt, dass ich Jesus nachfolgen will, dass ich irgendwie mal da ankommen will in meinem Leben, aber dass ich praktisch in manchen Dingen in meinem Leben hier unterwegs bin und ja, heißt das jetzt, dass ich von darüber nach hier gewandert bin und muss jetzt erst wieder zurück oder kann man da auch wieder so, das waren so Fragen, die irgendwie in meinem Kopf waren. Das hat mich gequält, so. So, wie ist der breite Weg? Ich möchte euch das hier mal nochmal vielleicht anders aufmalen. Also es gibt, vielleicht hast du auch dieses Verständnis. So, es gibt hier, das ist der breite Weg. Und da laufen anscheinend die allermeisten Menschen sind hier unterwegs. Das ist ja das, was Jesus sagt. Viele Menschen sind hier unterwegs. So. Manche würden auch sagen, ja, das ist irgendwie das Böse. Das ist irgendwie so die böse Welt. So, ja. Das ist irgendwie so... die Autobahn, ne? Da fahren die bösen Dieselautos oder wie auch immer, das ist so, dass die Autobahn. So, und jetzt gibt es hier eben den schmalen Weg. Hier ist der schmale Weg, das ist so die verkehrsberuhigte Spielstraße. Und da haben wir unsere netten Häuschen und haben uns lieb. Und da habe ich meine christlichen Freunde und mit denen bin ich irgendwie so unterwegs. Das ist alles ganz lieb. Und manchmal kommen ganz mutige, die kommen dann manchmal auf die Idee und sagen: Wow, hey, komm! Komm, wir machen was. Wir machen was ganz Mutiges. Wir gehen da mal rüber, nehmen ein paar Traktate mit und ein paar schlaue Bibelverse, erzählen ein bisschen was von diesem Jesus und dann gehört ganz schnell wieder zurück in die verkehrsberuhigte Spielstraße, da, wo wir es gut haben, wo keine Diesel fahren, wo wir unsere netten Häuschen haben und so weiter. So. Aber ist das wirklich der Ansatz von Jesus gewesen? War das wirklich der Ansatz, wie er sein Leben gelebt hat? Ich meine, lest dir mal seine Geschichten durch, mit was für verrückten Typen und Mädels der unterwegs war. Also wo, hat der hier seine Prostituierten aufgesammelt? Oder seine Zöllner? Oder seine Zuleten, die jedem irgendwie in die Fresse hauen wollten, die so begegnet sind? Hat er die hier aufgesammelt? Der Jesus, der war ja irgendwie auf jeden Fall anders unterwegs. Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, ich baue jetzt hier mein Kloster, ich baue irgendwie meine Kommune auf, in der wir alle lieb und nett miteinander haben. Das hat Jesus ja nicht gemacht. Er hat etwas ganz anderes vorgelebt. So. Hat Jesus das vielleicht anders verstanden mit dem schmalen Weg? Vielleicht so. Es gibt einen schmalen Weg und der unterscheidet sich auch in der Lebensweise von vielen, vielen, von den allermeisten Menschen, aber der führt hier genau durch die Mitte. Und du bist berufen, hier unter den Menschen zu leben, aber dein Leben ist bestimmt von anderen Werten, von anderen Leitplanken. Hat Jesus das vielleicht so gemeint? Ich habe da viel drüber gedacht und mir hat das dann geholfen, das so zu verstehen. So, warum? Ich habe da mal in einer anderen Predigt drüber gesprochen. Ich habe mal Sünde definiert. Sünde, also das, was man nicht tun sollte, vielleicht jetzt mal so. Sünde ist oft, meistens, das pervertierte Gute. Okay? Sünde ist das pervertierte Gute. Kannst du merken. Zum Beispiel Sex. Oder, steigen wir nicht so steil ein, Alkohol. Ja? Keiner von uns würde doch sagen, dass Alkohol per se schlecht ist, oder? Alkohol ist was Leckeres. Das ist was richtig Feines. Also ich mag ja zum Beispiel Whisky. Ich mag richtig gerne Whisky. Ich war neulich auf einer Pastorentagung. Das Beste an dieser Pastorentagung, es gab eine Whisky-Bar. Ja, es waren auch andere, die Inhalte waren auch super. Aber wir konnten uns mal so durchprobieren. Da hat sich keiner besoffen, natürlich nicht. Aber das war so richtig lecker. Aber früher habe ich gedacht, oh shit, ich muss mich von all dem fernhalten, weil das ist eher mehr auf dieser Seite von dem Weg. Also Gott hat diese Welt geschaffen. und er hat etwas Gutes geschaffen und eine gute Sache, etwas Leckeres, was er gemacht hat, wo er den Menschen auch die Fähigkeit gegeben hat, das zu entdecken, ja, ist Alkohol. So. Und niemand kann das Neue Testament lesen und sagen, also Alkohol ist per se schlimm. Nee, stimmt doch nicht. Also Paulus sagt Timotheus, so, du hast Bauchschmerzen, dann zieh dir mal ein bisschen Wein rein, dann geht's schon besser. So. Aber der Umgang damit kann falsch sein, nämlich die Perversion des Alkoholtrinkens. Das ist der breite Weg. So. Also Alkoholtrinken ist hier der Genuss, die Perversion, das Übertreiben, das, die Kontrolle darüber zu verlieren, sich darin zu berauschen, abhängig davon zu werden. Das ist der breite Weg. So, genauso beim Sex. Wer von euch wird denn sagen, Sex ist per se was richtig Schlimmes? Wird niemand sagen. Aber viele, die christlich groß geworden sind, oder über die, im Bild, die, deren Bild von der Kirche ist eben genau das, boah, die ganze Kirche denkt, dass Sex was Schlimmes ist. So, deswegen, vor allem die Theologen, das sind die Schlimmsten. So, gibt es gewisse historische Gründe für, warum das so ist. Aber Sex ist doch erstmal etwas Wunderschönes, von Gott Geschaffenes, Gewolltes, oder? Und jetzt genau dasselbe. Es gibt einen schmalen Weg, den du leben kannst. Und der bedeutet, Sex hat seinen Ort in der Ehe zwischen Mann und Frau. So, das sind die biblischen Leitplanken für das Thema Sex. Mal so, ja? Und jetzt gibt es die Perversion von diesem Guten. Und das bedeutet, Sex immer überall, mit wem, wie viele, egal, mit Mensch und Tier, so, bumm. Das ist, ja, das ist der breite Weg auf dem. Und, aber der schmale Weg ist, die Leitplanken, den Leitplanken zu leben, die wir in der Bibel sehen. Aber eben nicht nur irgendwie hier in seiner heilen Scheinwelt, sondern, okay, beim Thema Sex ist jetzt doof mit den Menschen in der Mitte so. Nee, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. So. Und jetzt, glaube ich, haben wir zwei Gefahren. Ne? Ganz offensichtlich zwei Gefahren, die man als Christ haben kann. Nämlich die erste Gefahr ist, man lebt nur hier so in seiner verkehrsberuhigten E-Autozone. So. Da, wo alles lieb und nett. Man hat nur Zeit mit Menschen, die genauso denken wie ich, genauso ticken wie ich und so. Wir haben mal mit dem Startteam, als wir hier Kirche gegründet haben, haben wir mal ein Buch gelesen, Die Welt der Überraschung. Da gab es eine Herausforderung. Verbring einmal die Woche Zeit, lade einmal in der Woche Menschen zum Essen bei dir zu Hause ein, die anders ticken als du, die anders glauben als du, die vielleicht gar nicht an irgendeinen Gott glauben. Ich finde das richtig herausfordernd. Und ich wette, wenn wir das konsequent tun würden, dass uns das selbst richtig gut tun würde und vor allen Dingen den Menschen zu einem riesen Segen werden könnte. Also das ist eine Riesengefahr, dass man nur hier unterwegs ist. Und ich frage dich jetzt mal, wenn du in deinen Bekanntenkreis so schaust, mit wem du dich abends triffst, was glauben diese Menschen? Ticken die nur so wie du? Alle eingenordet auf dasselbe? Oder sind das Menschen, die vielleicht gar keine Beziehung zu diesem Gott haben, zu diesem Jesus haben? Dann die zweite Gefahr, auch irgendwie ganz offensichtlich, dass man zwar, sag ich mal, hier unterwegs ist, aber man zieht seine Werte nicht durch. Man ist irgendwie so eher so unterwegs, und, oh Mensch, ja, das ist irgendwie, wenn ich so meine Kollegen anschaue, wie die das machen und wie die das machen und so, das ist so attraktiv, das ist so cool und so. Und man, es fällt einem irgendwie schwer, so sich an seinen Werten zu orientieren. Das ist, glaube ich, so die zweite Gefahr, dass man so selber sagt, aber oh Mann, ich will doch eigentlich nicht engstirnig sein, ich will doch irgendwie ausprobieren und ein breites Denken haben und so. Genau. Das ist so die zweite Gefahr. Und wieder meine Frage, vielleicht erkennst du dich da wieder, dass du sagst, boah, ich bin eigentlich immer nur auf der Suche nach Kompromissen. Allein schon der Titel der Predigt ist doch ein Kompromiss, oder? Wie breit ist der schmale Weg? Also die Frage alleine schon, fragt ja schon danach, wie kann ich gerade so hier so unterwegs sein? Was ist die Range? Was ist möglich? Allein der Titel der Predigt ist ja schon ein Kompromiss, oder? Ist es so? Ist eine Riesengefahr. Aber wenn du sagst, in der Kraft des Heiligen Geistes ein Leben zu führen, orientiert an Gottes Werten hier, dann wird das Konfrontation hervorrufen. Und es wird zu Überraschungen kommen. Und du wirst selbst manchmal überrascht sein, dass die Leute überrascht sind, dass du selbst wieder darüber überrascht bist. Es ist unglaublich. Also ich sage euch nur mal ein Beispiel. Die Leonie und ich, wir hatten beschlossen, mit dem Küssen bis zur Verlobung zu warten. Ey, guckt, wie schief ihr mich anschaut. Was in eurem Kopf mir abgeht. Ja, schaut. Das war unser ich habe vorher überhaupt nicht so gelebt, war mir alles scheißegal. So, die Leonie, war das richtig? Wichtig. Gott hat mir das dann auch wichtig gemacht und wir haben es durchgezogen. So, wenn ich jetzt mit Menschen darüber rede, oder damals, die haben mich angeguckt, als ob ich ein blaues Auge hätte, als ob ich von einem anderen Stern komme. So, jetzt verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass das genau so in der Bibel steht, dass man sich vor der Hochzeit, vor der Verlobung nicht küssen darf. Das sage ich ja noch nicht mal. Aber für uns war das einfach so ein Entschluss, uns war das wichtig. Man kann sich da so ein bisschen bei dem Thema ein bisschen orientieren. Maximale Verbindlichkeit, nämlich die Ehe, das bringt maximalen Körpergenuss. Minimale Verbindlichkeit bringt minimalen Körpergenuss. So, und in der Range muss man sich vor allen Dingen so, ja, du sollte man sich irgendwie so sich selbst prüfen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, so für Jesus, für die Apostel war immer klar, Sex gehört in die Ehe. Das ist so das, der Ort der Verbindlichkeit. Und uns, Leonie und mir war schon klar, okay, das ist jetzt ein bisschen krass. So hat uns, ey, ich sage, ich habe auch echt geschwitzt teilweise. Ne? War auch schon echt schwer. So. Ich habe schon versucht, vorher ein bisschen zu knabbern. So, ne? Aber das war, ja, es war echt schon schwer, die Leonie nicht zu küssen. Ne? Aber wir haben es versucht durchzuziehen. Aber nochmal irgendwie vielleicht so einen krasseren Wert. Aber das hat so, für so krasse Reaktionen gesorgt. Ja, oder wenn du sagst, also mein Wert ist es, den Zehnten zu spenden. Jetzt triff dich mal mit einem Finanzberater, der nicht an Gott glaubt. Weißt du, was der dir sagt? Der guckt dich an und sagt, sind sie bescheuert? Das Geld, das kannst du investieren, aber nur nicht in die Kirche. Also das ist ja sowas von unwirtschaftlich zu spenden. Ja, also klar, man kann es von der Steuer absetzen, aber 10% hat's. Das ist die Reaktion. So, dies, also nach Gottes Werten zu leben, wird für Überraschungen sorgen. Die Menschen können das nicht einordnen und gleichzeitig ist es erstaunlich. Gleichzeitig ist es begeisternd, gleichzeitig wird es Verwunderung und auch manchmal vielleicht so glücklichen Neid hervorrufen. Die eine große Frage ist dabei, wer sind deine Vorbilder? Also ich glaube, wenn man hier so unterwegs sein will, ist es eine ganz entscheidende Frage, wer sind deine Vorbilder, die du hast? Wer sind die Vorbilder? Stell dir vor, du willst abnehmen. Ja? Dann würdest du dir auch nicht eine Person suchen, die irgendwie so einen Ranzen vor sich her schiebt, oder? Du würdest auch nicht zu einer Person gehen, die so eine Bohnenstange ist und bei jedem Wind umgeweht wird. Du würdest zu einer Person gehen, wo du denkst, boah, das ist irgendwie gesund. Das sieht gut aus. Die ist irgendwie vital. So ein Tim oder sowas. Irgendwie stach. So, dann würdest du hingehen und sagen, ey, wie machst du das? Wie mixst du deinen Shake? Welche Eier isst du? Was weiß ich. So, gell? Du würdest zu jemandem hingehen, den du respektierst, der gesund und vital ist. Und wie machst du das in geistlichen Dingen? Wie machst du das in geistlichen Dingen? Machen wir schon da Kompromisse? Oder wer sind deine Vorbilder? Der Text geht nämlich genauso in dieser Frage weiter. Jesus geht weiter auf diesem Text und er sagt, naja, noch eine weiter, danke. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dörnbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine gute Frucht trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich euch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jesus sagt, wer sind deine Vorbilder? Welche Früchte bringen die Menschen hervor, denen du nachfolgst? Sind es Menschen, die liebevoll sind, die vergeben, die großzügig sind? Welchen Menschen läufst du hinterher? Oder sind es nur Menschen, die ihr Ego pinselt brauchen, die dir nur nach dem Mund reden? Wer sind deine wichtigsten Ratgeber? Jesus sagt etwas ganz Entscheidendes zu diesem Text noch. Lass uns nochmal den Text, den Predigttext anschauen. Geht durch das enge Tor. Und jetzt ist ja die Frage, was? Also okay, mit den Wegen haben wir uns jetzt so ein bisschen beschäftigt. Da geht es auch auf jeden Fall um Ethik. Nicht nur. Aber wie ist das mit diesem Tor zu verstehen? Ich habe noch einen Bibeltext mitgebracht von Jesus selber. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich eintritt, dann wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Diesen Weg zu beschreiten durch das enge Tor, den können wir uns nicht verdienen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden, dann sagt er in anderen Worten das, was wir im Neuen Testament überall sehen, du musst an mich glauben. Du musst mir vertrauen. Du kannst nur durch diese Tür hindurchgehen, wenn du mir vertraust, wenn du an mich glaubst. Wenn du dir eingestehst, durch den Vertrauen, durch den Glauben an mich, dass du es selbst nicht schaffen kannst. Dass du dich selbst niemals in die Ewigkeit hereinleben kannst durch gutes Verhalten, durch irgendeine Ethik. Durch das Tor zu gehen bedeutet, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, dass er am Kreuz alles vollbracht hat, was zu deiner Errettung nötig gewesen ist. Das bedeutet es, an Jesus zu glauben, durch diese Tür zu gehen. Das ist der erste Schritt. Und das bedeutet, dieser Glaubensschritt an Jesus, der findet nicht irgendwie erst hier unten statt. Und ich muss mich irgendwie durch mein Leben beweisen, dass ich an Jesus glaube, sondern der Vertrauensschritt, Jesus zu vertrauen und ihm zu zeigen, ich lasse mein Leben los. Ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben. Ich kapituliere. Ich lasse mein Leben aus meiner Hand. Und vertraue dir, der findet ganz hier oben am Anfang statt. Und ich würde sogar sagen, dass es schier unmöglich ist, diesen Weg zu bestreiten, wenn man nicht vorher durch das enge Tor gegangen ist. Wenn man nicht vorher durch das enge Tor gegangen ist. Und Jesus sagt jetzt, dass es die meisten Menschen sind, die auf dem breiten Weg unterwegs sind. Die durch das breite Tor gehen. Was meint er damit? Warum sagt er das so? Stell vor, wer ist von euch heute Morgen mit dem Auto gekommen? Cool. Habt ihr geparkt? Habt ihr Parkplatz gefunden? Nein, schade. Müssen wir noch dran arbeiten, okay. Stell dir vor, ich würde euch jetzt sagen, hey, liebe Leute, die alle, die mit dem Auto gekommen sind, draußen läuft ein Polizist rum und der ist irgendwie schlecht drauf und der wird jetzt ein Auto abschleppen. Ein einziges. Was wäre die Reaktion bei euch Autofahrern? Ihr werdet so ein bisschen nervös, oder? Würdet so ein bisschen überlegen, könnte es vielleicht meins sein? Stehe ich da vielleicht blöd? Bin ich das vielleicht? Ihr werdet vielleicht nicht mehr so ganz entspannt. Aber stellt euch mal vor, ich sage euch, hey, da ist nicht nur ein Polizist, da sind mehrere Polizisten unterwegs und die schleppen gerade 90% von euch ab. Was würdet ihr machen? Ihr werdet erschrocken. Ihr würdet aufspringen. Ihr würdet rausrennen und sagen, nein, das kann nicht sein. Ich muss das anders machen. Irgendwas läuft hier falsch. Und genau diese Reaktion will Jesus hervorrufen in diesem Text. Er will, dass man erschrickt. Er will uns aufrütteln und sagen, Moment mal, shit! Ist es mein Auto, was da abgeschleppt wird? Gehöre ich vielleicht auch dazu? Jesus erschrickt uns in dieser Ansage. Und er sagt, geh durchs enge Tor ein. Und das ist das Evangelium, dass du wiedergeboren werden musst. Dass du eine Kehrtwende hinlegen musst in deinem Leben. Dich bewusst für das enge Tor entscheiden musst. Jesus in dein Leben aufnimmst und eine andere Richtung einschlagen kannst. Und Jesus wacht, rüttelt an uns, sagt, pass auf, dein Auto wird abgeschleppt. Der breite und der schmale Weg geht hinein durch das enge Tor. Denn viele sind es, die auf dem breiten Weg gehen und es sind weniger auf dem schmalen Weg. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Durch welches Tor bist du gelaufen? Schau, dieser Weg, der breite Weg, das ist der normale Weg. Das ist der einfache Weg. Das ist der Weg, auf dem wir alle geboren werden, auf dem wir jeder unterwegs sind. Für dieses Tor und für diesen Weg braucht es eine bewusste Entscheidung. Du kannst es auch so merken, wenn Jesus sagt, das Tor ist eng und Tor breit, an was haben die Menschen damals sofort gedacht? An Jerusalem zum Beispiel. Da gab es breite Tore in der Stadttor, gab es enge Tore. Durch die breiten Tore konnten die Massen hindurch. Man konnte Wagen mitnehmen, war Ochsenkarren mit viel Gepäck. Durch das enge Tor kann man nur eine Person nach dem anderen den durchgehen. Was will Jesus damit sagen? Du musst selbst hindurchgehen. Das Tor ist so eng, dass dich niemand dadurch tragen kann. Das Tor ist so eng, dass du da nicht mit jemandem Hand in Hand. Das Tor ist so eng, dass keine ganze Familie auf einmal durchpasst. Du wirst nicht zum Christ geboren. Aber du kannst dich entscheiden, Christ zu werden. Das ist das enge Tor. Und das Tor ist auch so eng, dass da nichts mit durchpasst an überflüssigem Gepäck. Du bist auf dem Weg unterwegs zum Königreich des allerhöchsten Königs. Und alles, was ihm missfällt an Gepäck, das wirst du entweder hier nicht durch das Tor bringen oder auf deinem Weg immer mehr loswerden. Aber das ist das, was Jesus sagen will mit diesem engen Tor. Das ist die Symbolik, die dahinter steht. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Lass uns beten und danach singen wir noch ein Lied gemeinsam. Und Sebastian wird dann noch was sagen. Jesus Christus, ich danke dir für diese wachrüttelnden Worte. Du redest von zwei Wegen, auf denen Menschen unterwegs sind. Und wir alle werden geboren auf dem breiten Weg. Es ist ganz normal, da unterwegs zu sein. Und es braucht einen Willensakt, es braucht einen Kraftakt, zu sagen, ich entscheide mich für ein Leben. Ich gehe ein durch das enge Tor und entscheide mich für ein Leben mit dir. Ja, und ich bete, dass du uns hilfst bei dieser Entscheidung. Heiliger Geist, ich bete, dass du diesen Kraftakt vollziehst. Dass du vielen, vielen Menschen dir hilfst, genau diese Entscheidung für dich zu treffen. Und dann siehst du, dass es auch manchmal gar nicht so leicht ist, auf dem schmalen Weg unterwegs zu sein. Dass es echt kompliziert sein kann. Und ich danke dir aber, dass wir einen guten Ratgeber haben. Dass wir die Bibel haben. Ich danke dir, dass wir den Heiligen Geist haben, der unser Ratgeber ist. Ich danke dir, dass wir als Schafe auf deine Stimme hören. Und dass wir keine Angst haben brauchen, den Weg nicht zu finden. Ich danke dir, dass da, wo wir nach dir fragen, wir deine Stimme hören werden. Weil es dein Interesse ist, weil du Freude daran hast, uns auf diesen Weg zu ziehen und uns auf diesen Weg zu begleiten. Amen.